Ja, wir leben in einer turbulenten Zeit. Und ich habe so gedacht, als die Flutwelle gekommen ist, so ähnlich wird es sein, wenn Jesus um mich kommt. So plötzlich, unvorbereitet, sind wir dann bereit. Und also, mir begegnen immer mit Leuten, die nicht Heilsgewissheit haben. Ich merke, in dieser Bundeslade geht es ziemlich fest oder darum. Ja, wir haben das ja am Predigerteam uns vorgenommen. Übrigens, wer mich nicht versteht, ich habe hinten ein Konzept, der kann gerne mitlesen. Er kann es da holen und das ist ziemlich mitgeschrieben. Ja, Stiftshütte haben wir uns vorgenommen und wir bei der Einleitung von der Bundeslade wird sie auch Gnadenthron, wird sie auch genannt. Stell dir vor, der Schöpfer von Himmel und Erde, der König und Vater über alles, wollte unbedingt um eine Beziehung haben zu uns und aufbauen. Einfach, weil er uns gerne hat. Gibt es dich ganz selber her für uns am Kreuz, damit alles, was uns von ihm irgendwie noch trennt, kann weggenommen werden. Gott sehnt sich so danach, einfach, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und darum heisst Stiftshütte ja Zelt von der Begegnung. Gott will sich seinem Volk neu offenbaren. Und wenn wir sehen, wie das Bild von der Stiftshütte bis ins Neue Testament übergeht, dann merken wir, was für eine tiefe Bedeutung das Ganze auch für uns heute immer noch hat. Beim ersten Schritt in die Stiftshütte begegnet uns ja der Brandopferaltar. Die Menschen bringen hier ihre Opfer, um Gott zu danken und um Vergebung von ihren Sünden zu bekommen. Und bereits das Bild weist ja auf Jesus her. Er ist das endgültige Opferlamm geworden für uns, wo wir alle für alles genügt. Wir müssen nicht mehr opfern, sondern er hat alles vollbracht. Das Zweite, was uns begegnet, ist das Waschbecken. Viele denken, zuerst muss man sich doch reinigen, bevor man zu Gott darf kommen. Fakt aber ist, wir kommen nur über Gnade, über das Opfer von Jesus zum Vater. Erst, wo uns seine Gnade anrührt und berührt, verändert sich auch unser Leben. Dann begegnet uns im Inneren vom Zelt rechts der Schaubrottisch. Brot ist das Grundnahrungsmittel. Und Jesus sieht es ja auch. Ich bin das Brot vom Leben. Er stillt uns am Mangel. Und er gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Und links im Zelt steht dann noch der Leuchter oder auch die Menora. Und er weist auf Jesus, der sieht, ich bin das Licht von dieser Welt. Lasst euch doch durch mich zum Licht führen. Ich kann letztlich alles hell machen. Dann haben wir noch den Räucheropferaltar, der Ort der Fürbitte, wo die Priester davor gestanden sind. Da haben sie die goldige Platte getragen. Wir sehen es da hier auf dem Bild. Von uns gesehen ist das rechts, wo er dort steht, Fürbitte tut, für das Symbol für die 12 Stämme von Israel. Und wir alle wissen, heute ist Jesus unser hoher Priester, der Tag und Nacht für uns vor Gott einsteht, heisst es im Hebräer 9,24. Und auch im Inneren vom Zelt, hinter dem Vorhang, ins Allerheiligste, da steht eben das heutige Thema Bundeslade. Sie steht für Gottes Gegenwart. Während der Kreuzigung von Jesus zerreißt ja dann der Vorhang ins Allerheiligste von oben nach unten, um uns das zu sagen, der Zugang zu Gott ist nun zu jeder Zeit frei. Jesus hat uns nicht zu Knechten berufen, sondern zu Kind, die mit ihm verbunden sind, heisst in Markus 3,14. Und das sehen wir so schön an dem, was Gott zu Mose gesagt hat. Hier will ich dir begegnen und mit dir über alles reden, was ich dir für Israel gebieten will. Der Mose hat also direkten Zugang zu Gott. Sonst hat nur der Hohepriester nur einmal im Jahr am grossen Versöhnungstag, am Yom Kippur, ins Allerheiligste dürfen. Und ich möchte uns den Text jetzt noch lesen aus der Bundeslade von 2. Mose 25, 10 bis 22. Und da lassen wir fertig deine Lade aus Akazienholz an, 2,5 Ellen lang, 1,5 Ellen breit und 1,5 Ellen hoch. Überzieht sie innen und außen mit reinem Gold und bringt ringsum einen goldenen Zierleiste an. Gieße 4 goldene Ringe dafür und befestige sie an ihren 4 Ecken, 2 Ringe auf jeder Länge, auf jeder Längsseite. Fertige Stangen aus Akazienholz an und überzieh sie mit Gold. Steck die Stangen in die Ringe an den Längsseiten der Lade, damit man die Lade tragen kann. Die Tragstangen sollen immer in den Ringen bleiben und dürfen nicht herausgezogen werden. Leg die Gesetzestafeln, die ich dir geben werde, in die Lade. Fertige dann eine Deckplatte aus reinem Gold an. Sie soll 2,5 Ellen lang und 1,5 Ellen breit sein. Fertige danach 2 Cherubim aus getriebenem Gold auf beiden Enden der Deckplatte an. Den einen Cherub auf der einen Seite und den anderen auf der gegenüberliegenden. Die Engel und die Deckplatte sollen zu einem Stück verbunden werden. Die Gesichter der Cherubim sollen einander zugewandt und gleichzeitig auf die Deckplatte gerichtet sein. Ihre Flügel sollen nach oben ausgebreitet sein und die Deckplatte abschirmen. Leg die steinernen Gesetzestafeln, die ich dir geben werde, in die Lade und verschließe sie dann mit der Deckplatte. Dort will ich dir begegnen, aus dem Raum zwischen den beiden Cherubim, die auf der Deckplatte der Bundeslade stehen, will ich dir alle Anordnungen mitteilen, die ich den Israeliten geben werde. Also bis hierher. Wir sehen sie hier so ein bisschen vor uns, eine Nachbildung. Akazienholz gilt ja als beständig. In der Septuaginta wird es mit unverfaulbares Holz übersetzt. Das Ganze ist mit Gold überzogen. Das Akazienholz von der Bundeslade ist darum ein Bild für Jesus als Mensch. Und das Gold ist das Bild für Gott. Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Der Stab zum Tragen besteht ebenfalls aus Holz und aus Gold. Das Akazienholz ist darum im Zusammenhang mit der Stiftshütte ein Bild für Jesus Christus, der wahrer Mensch geworden ist. Er ist der Spross aus dem Stamm Davids, heisst es ja. Jesus sieht selber, als er auf dem Weg nach Golgatha ist, wenn dies am grünen Holz, das grüne Holz ist ein Bild für die Unschuld, geschieht, was wird dann am dürren erst geschehen? Und er ist auch der Nazaräer, genannt Nazaräer, kommt vom hebräischen Naser, wo auch grüner Zweig bedeutet. So zeugt also das Holz von der Bundeslade Jesus als Mensch, und das reine Gold weist auf seine Gottheit her. Der älteste Freund von Hiob hat Eliphas geheissen. Eli bedeutet «mein Gott» und «fass» heisst «fein Gold». «Mein Gott» ist «fein Gold». Die Bundeslade will also ausdrücken, dass Jesus ganz Gott war und auch ganz Mensch. Und er hat oben auf der Bundeslade noch den faszinierenden Deckel aus Gnadenthron genannt. Der Deckel aber ist aus reinem Gold, heisst. Hebräisch heisst der Deckel ja Chavoret, und das bedeutet Sühne, Versöhnung. Es heisst, Sünde zu decken. Es will uns also sagen, das Gold überdeckt alles. Guck auf Jesus. Staun über seine Erhabenheit und über seine Herrlichkeit. Soweit das mit unserem begrenzten Verstand und Herz überhaupt möglich ist. Die göttliche Natur ist aus reinem Gold, was alles überdeckt. Das Evangelium wird also hier in der Bundeslade das bereits schon vorspuren. Das Gesetz kann einfach keiner vor Gott rechtfertigen. Das erwähnt der Paulus ja später mehrfach. Durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften wird kein Mensch gerecht vor Gott. Römer 3. Alle haben gesündigt. Sie erreichen die Herrlichkeit Gottes einfach nicht. aber sie werden umsonst oder ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist. Wie viele versuchen es immer um mich, selber noch irgendwie ein bisschen guter Christ zu sein. Und gerade darum haben so viele auch keine Heilsgewissheit. Unser Sühnemittel ist Jesus. In der Elberfelder Bibel wird das in der Fußnote noch erklärt. In Griechisch ist es sogar das gleiche Wort. In Hebräer 9 wird Jesus sogar als Sühnedeckel bezeichnet. So sieht es der Apostel Johannes. Jesus ist die Sühnung für unsere Sünden. Und das ist jetzt das Bild von der Bundeslade. Jesus ist Gottes Sohn und Mensch zugleich. Und darum kann nur er Sühnung schaffen für unsere Sünden. Die Bundeslade ist ein zentrales Bild im Alten Testament für das, was Jesus Christus am Kreuz für uns da hat. Sie veranschaulicht, warum es so wichtig ist, dass er im Glauben und im Alltag einfach ständig um mich auf Jesus aufblicken. Jesus will, dass wir in allem, was uns bewegt und in allem, was wir erleben, auf ihn gucken und aus ihm heraus erleben. Es gibt uns einfach eine andere Perspektive. Das heisst nicht, dass Gott ständig eingreift und wir ständig nur Wunder erleben. Manchmal schenkt Gott uns auch Kraft, gleich was wir gerade durchmachen. Oder was in der Welt gerade alles läuft und passiert. Einfach an ihm dran zu bleiben und auf ihn aufzublicken. Und was ist noch auf dem Deckel? Die zwei Cherubim-Engel. Sie ist da für Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wann werden die Cherubim zum ersten Mal erwähnt? Wo Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit sie müssen bewachen nach dem Garten Eden, wo sie ausgewiesen wurden, Adam und Eva. Sie müssen mit dem Schwert darauf achten, dass sie nicht mehr zurückkommen ins Paradies. Sie waren also Wächter. Sie stehen für Gottes Gerechtigkeit. Und was ist jetzt in der Bundeslade drin? Ihr Gegenstand ist schon erwähnt worden. Ein goldener Krug mit Manna ist gestanden. Der Stab vom Aaron, der ausgesprost hat. Und eben die 10 Gebote, das Gesetz. Könnt ihr nachlesen in 4. Mose 17 und Hebräer 9. Was sind das für Gegenstände? Die 3 Gegenstände. Eigentlich sind alles 3 Zeugen davon für unser Versagen. Gesetzestafel erinnern an Israels Abtrünnigkeit, wo der Mose dann auf den Berg angekommen ist mit den 10 Geboten, die er empfangen hat. Was macht das Volk in der Zwischenzeit, als er zurückkommt? Sie tanzen um das goldene Kalb. Und der Mose war so entsetzt davon, dass er die beiden Tafeln gerade zerbrochen hat. Das Manna erinnert an das Murren und an Israels Unglauben. Und der Stab von Aaron, der gesprost hat, erinnert an die schreckliche Auflehnung Korahs und die Ältesten gegen Gottes Priester. 3 Gegenstände reden also eine ganz deutliche Sprache. Sie erinnern uns an das gebrochene Gesetz, an Unglauben und an unser Murren gegen Gott. Aber auch an unseren Stolz, der sich gegen Christus auflehnt. Es sind also 3 Bilder hier, für unsere Rebellion, die wir als Menschen gegen Gott haben. Und Gott sagt, legt das alles unten in die Lade. Und einmal im Jahr, am Yom Kippur, am grossen Versöhnungstag, geht also der hohe Priester ins Allerheiligste. Und was macht er? Er sprengt Blut auf den Deckel. Und wenn er das Blut drauf sprengt, auf was gucken die Cherubim? Auf was gucken hier die beiden Gerichtsengel? Sie müssen kein Gericht mehr halten, wie im Garten Eden, wo sie das Schwert gezückt haben, sondern sie gucken nur noch auf das Blut. Und das Blut erinnert uns an das, was Jesus für uns da hat. Und mir ist gerade das Lied in den Sinn gekommen, er hat mich so geliebt, er starb für mich auf Golgatha. Er hat mich so geliebt, er gab für uns sein Blut. Das können wir gerade singen noch zusammen. Er hat mich so geliebt. Er hat mich so geliebt. Er starb für mich auf Golgatha. Er hat mich so geliebt. Er gab für mich sein Blut. Er gab für mich sein Blut. Er starb für mich auf Golgatha. Er gab für mich sein Blut. Ja, man merkt, dass ich Jodeln habe, dass ich das so ein bisschen höher anstimme. Er gab für mich sein Blut. Jedes Jahr am Yom Kippur ist also das Blut auf den Sühnendeckel gesprengt worden. Und rings um den Deckel, da hat es nur eine Krone gehabt. Sie steht für das königliche Werk von unserem Herr Jesus Christus. Er ist nun der König von allen Königen. Wir haben für ihn leider nur eine Dornenkrone übrig gehabt. Jetzt aber ist er mit der Herrlichkeit und mit Ehre gekrönt, hieß es im Hebräer 2, 9. Die Blicke der Cherubim richten sich jetzt nicht mehr auf die Rebellion der Menschen. Ihre Augen gucken einfach jetzt auf das Blut. Mit anderen Worten, sie verkörpern Gottes richterliche Gerechtigkeit. Und wenn Gott nun auf das unschuldige Blut von seinem Sohn blickt, dann kann er nicht mehr durch das Blut durchgucken. Und auf unsere Sünden sehen, die symbolisch da unten in der Lade liegen. Wegen dem Blut von Jesus sieht Gott keine Sünden mehr. Und das lesen wir auch im Jesaja 1,18, wo es später so schön sieht. Wenn unsere Sünden auch rot sind wie Blut, sie sollen doch schneeweiß werden. Was ist das für eine wunderbare Botschaft. Und darum gibt es für uns keinen anderen Weg mehr zum Vater, außer durch das vergossene Blut von seinem Sohn Jesus. Darum kann auch kein Engel für uns sterben, weil in ihnen kein Blut fließt. Darum ist Jesus als Kind zu uns gekommen an Weihnachten, damit er für uns sterben kann. In seinen Adern muss Blut fließen, weil Gott klar sieht, ohne Blutvergießen gibt es keine Sühne, keine Sündenvergebung. Und darum ist es für uns so wichtig, dass unsere Augen eben nicht zuerst auf die 10 Gebote blicken. Das wollte ja der Teufel ständig. Er sieht ständig, ja, guck mal, was du mir gemacht hast. Du bist doch Christ. Was du mir für Gedanken gehabt hast. Das kann sogar während dem Lobpreis passieren. Dass plötzlich so irgendwie schwere Gefühle aufkommen. Der Teufel zeigt immer auf uns selber und sagt, ja, du genügst doch nicht. Was willst du schon? Gott aber wollte, dass wir auf das Blut sehen. Dass unsere Augen sehen, was Gottes Augen sehen. Das Blut von Jesus. Und das ist der Grund, warum wir aus uns raus nie Gerechtigkeit bekommen können. Es ist einfach nicht möglich. Satan zeigt uns nur uns selber. Und ich bekomme keine Vergebung durch meine eigenen Leistungen und auch durch meine Hände, die ich tue, oder durch meinen Kopf, oder durch meine Gescheitheit, jetzt habe ich es begriffen. Meine Gerechtigkeit ist Christus. Der Paulus formuliert das einmal ganz scharf. Er sagt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Wem aus der Gnade fällt, heisst das, dass Gottes Gebot höher steht als Gottes Gnade. Man fällt so bildlich gesehen um in die Bundeslade zurück. Zum Gesetz. Das heisst, das Blut von der Gnade steht auf einer höheren Ebene als das Gesetz. Der Teufel betrügt und verführt uns und sagt, ja, guck doch auf das Gesetz. Du kannst selber heilig sein. Lehr doch die 10 Gebote auswendig. Predige viel darüber. Natürlich brauchen wir auch Gebote, dass sie uns aufzeigen, wer wir sind, wie verloren dass wir sind. Aber eben nie ohne Gnade. Sonst sind wir aus der Gnade rausgefallen. Das ist der alte Weg, das ist die alte Ordnung, mit der ist die gekommene Gesetz. Aber die Bibel sagt, klar, sie führt zum Tod. Gott nennt den Weg in 2. Korinther 3,7 sogar den Weg des Todes. Wer auf diesem Weg geht, ist auf dem Weg vom Tod. Es tötet uns mit der Zeit, wenn wir so das Gesetz betonen. Und liebe Gemeinde, der einzige Weg, der uns heilig macht, der uns rein macht, ist der Weg von der Gnade. Sie steht über all unseren todbringenden Versuchungen, das Gesetz doch irgendwie noch zu halten. Wir schneiden uns von Christus ab, wenn wir den Weg gehen wollen. Weil wir uns dann auch auf unsere eigene Anstrengung verlassen. Guck, ich habe es doch gut gemacht. Wir verlassen uns dann auf Gesetzestreue. Und sehr anschaulich wird das zum Beispiel in Johannes 8 geschildert. Da kommt die Pharisäer zu Jesus und sie bringen eine Frau mit, wo sie anscheinend beim Ehebruch ertappt haben. Und sie werfen die Frau Jesus vor die Füße und sagen, Meister, im Gesetz hat Mose geboten, dass so Leute gesteinigt werden sollen. Sie treten also so, als würde sie das Gesetz verteidigen. So treten sie auf. Aber man merkt schnell, das Gesetz liegt ihnen gar nicht im Herz. Sie will damit nur erreichen, dass Jesus vom Gnadenthron weggestoßen wird. Sie will das Gesetz zurückbringen. Da sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen können. Und so Leute geht es bis heute. Sie warten nur darauf, Jesus und seine Jünger irgendwie anzuklagen. Ja, guck mal die Christen und so weiter. Sie will das Gesetz zurückbringen. Es geht ihnen gar nicht ums Gesetz. Und trotzdem will sie das Gesetz zurückbringen, weil sie Gnade von Jesus nicht will. Weil sie Jesus auf die Seite schieben. Aber was passiert jetzt? Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger etwas in den Staub. Er tut also so, als hätte sie gar nicht gehört. Und nachher schreibt er nicht nur auf den Boden, sondern er bückt sich sogar noch vor ihnen, heißt sie. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, okay, von mir aus steinigt die Frau. Aber nur wer von euch ohne Sünde ist, soll der erste Stein werfen. Hat Jesus jetzt damit das Gesetz gebrochen? Im Gegenteil, er hat es eigentlich noch verstärkt. Er hält das Gesetz aufrecht. Hat Jesus die Pharisäer gleich geliebt? Ja, er wollte ihnen noch eine zweite Chance geben. Denn es steht, und wieder bückte er sich und schrieb in den Staub. Wie oft hat Gott die 10 Gebote geschrieben? Auch zweimal. Das erste Mal vom Berg Sinai, wo er sie Mose übergeben hat. Aber wo Mose vom Berg angekommen ist, sieht er das Volk, das um das goldige Kalb tanzen. Und er hat gewusst, so kann ich das Gesetz gar nicht ins Lager bringen. Er wird alle vernichten. Und darum zerbricht er die beiden Tafeln. Und hat ihn Gott dafür bestraft. Nein, Mose zerbricht die Tafeln irgendwie zum Schutz vom Volk. Doch das sagt Gott, ich wollte neue Tafeln geben. Beim zweiten Mal, wo Jesus sich bückt, ist es Gnade. Er wendet das Gesetz von der Frau ab und richtet es gegen ihren Ankläger. Ihr bildet euch etwas auf das Gesetz ein, seht ihr. Gut, dann richtet ihr das volle Licht vom Gesetz auf euch. Und Jesus sieht, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und in der Bibel steht nach in Vers 9, als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus. Sie können das Licht vom Gesetz gar nicht ertragen. Sie können nur darauf anlaufen. So nach dem Motto, okay, ich muss schnell heim, meine Frau hat gekocht. Ich kann nicht nur diskutieren mit dir hier im Gottesdienst nachher. Das gibt es mit Tag. So quasi eine Ausweichantwort. Gehen wir halt. Und was sieht jetzt Jesus zu dieser Frau? Wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Und warum stellt er ihnen die Frage? Weil sie es muss bekennen, dass es keine Verurteilung mehr gibt. Jesus möchte, dass wir es bekennen und ihn damit gross machen. Er ist eigentlich schon klar, dass sie niemand verurteilt hat. Alle sind ja gegangen. Aber er hat wählen, dass sie so noch bekennt. Dass sie sieht, niemand Herr. Du bist meine Gerechtigkeit, die für Gott gilt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass auch wir den Jesus bekennen. Und was sieht er dann zu ihr? So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Die Kraft, herzugehen und nicht mehr zu sündigen, entspringt nicht dem Gesetz, sondern der Gnade. So verurteile ich dich auch nicht. Die Engel auf der Bundeslade symbolisieren es. Gott sieht nur noch das Blut von Jesus. Von seinem Sohn. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, heißt es im Römer 8. Das ganze Kapitel steckt voller Sieg von Jesus für seine Kind. Und es endet mit: Nichts kann uns mehr scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts. Und wie geht es dann weiter nach dieser Geschichte in Johannes 8? Was sieht Jesus im nächsten Vers, in Vers 12? Er geht damit zurück zu den Pharisäern, um ihnen auch noch eines zu sagen: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgen wird, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht zum Leben haben, das zum Leben führt. Jesus meint hier nicht das Licht, von dem wir uns müssen fürchten und Angst haben, weil man das Allerheiligste kommt, weil uns die Sünde vor ihm bloßstellen. Nein, er sagt klar: Fürchte dich nicht. Habe keine Angst mehr vor dem Licht. Euch ist heute der Heiland geboren. Sein Licht zeigt uns, wie vollkommen sein Werk ist und wie wunderbar sein Blut uns reinwaschen kann. Weisser als Schnee. Und ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, als ich noch in die Schule gegangen bin, musste ich vor der Schule hier in die Wehduche hirten, bis Weihnachten. Und ich habe dort geschlafen, bin mit dem Töffel hochgefahren. Und in der Stube war es halb 0 Grad, hast halb die Decke hier gezogen. Und am Morgen früh bist du auf, gehst Kuhle in die Melke und der Mist raus. Ich weiß noch, einmal am Morgen bin ich dort aufgestanden, habe den Mist geladen und wollte raus. Und es hat so viel Schnee gehabt und so viel Wind, dass ich den Misthaufen nicht mehr gefunden habe. Und das ist mir so zum Bild geworden. Wenn Jesus deine Sünden fortwäscht, findest du die Misthaufen nicht mehr. Da bist du einfach nie mehr, der ist zugedeckt. Wir haben manchmal so komische Vorstellungen von Gott. Wie wir so vor Gott müssten sein. Was wir noch alles müssten tun, für dass er dann zufrieden ist. Einige rufen lieber: Ja, wie kann Jesus überhaupt wagen, so zu reden? Sie rufen lieber: Steinigen Sie. Er lästert Gott, steinigen doch auch ihn. Wo bleibt da Gottes Gerechtigkeit? Er aber wollte, dass ich meinem Herz, dass ich sie ihm ausschütte. Dass ich seine Nähe suche und dass ich doch bei ihm bleibe. Dass ich auf das Blut von ihm gucke, das er für mich vergossen hat. Es genügt ihm nicht, wenn wir nur einmal in der Woche so ein bisschen hier im Gottesdienst geistlich uns fühlen und ihn hier anbeten. Und wenn wir um ihn heimgehen, wo bleibt Jesus am Montagmorgen? Oder vielleicht schon heute Nachmittag oder heute Abend? Ist er auch da bei dir? Er ist bei dir in der Wohnung. Auch heute Nachmittag. Und wenn ich heute Abend vielleicht noch einen Western reinziehe, was ich manchmal mache, oder vielleicht irgendeinen Seifenopfer gucke, er ist schon da. Er will gleich bei dir sein. Jesus möchte nicht einfach ins Nebenzimmer geschickt werden. Die Frage ist nur letztlich immer, ob ich ihn gern habe. Wie lieb habe ich ihn? Manchmal meine ich ja, dass er als Christen nicht mehr dürfen versagen, also ganz gehorsam müssen sein und er so steif werden. Das können wir leider nicht. Wir können nicht so im Licht leben wie Jesus. Aber wir können seinem Licht nachfolgen. Weil der Zugang frei ist. Weil das Sterben von Jesus, der Vorhang, von oben nach unten zerrissen ist. Das ist noch wichtig. Von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Er hat es gemacht. Der Zugang zum Allerheiligsten ist darum zu jeder Zeit frei. Nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag. Und darum seht ihr, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, da wir seine Hilfe nötig haben. Denn in ihm, aus ihm haben wir alle genommen. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen. Aus seinem Reichtum Gnade um Gnade. Das hat mich mal fast umgehauen, als mich das so berührt hat. Gnade um Gnade. Geschenk um Geschenk. Und wenn der hohe Priester ins Allerheiligste gegangen ist, hat er ja die 12 Edelsteine auf seiner Brust getragen. Und ich glaube, auch sie sind ein Bild dafür. Für unseren hohen Priester Jesus, der uns ganz nah an seinem Herz haben will. Da ist unser Platz. dass wir dort bleiben. Die Stirn reflektieren das Licht nur. So sollen wir uns sehen. Er ist das Licht der Welt. Stell dir vor, wie du seine Herrlichkeit widerspiegelst, wenn du vor ihn kommst. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, sagt die Bibel. Und ich möchte dich darum einladen, einfach auch gerade jetzt dein Herz aufzutun und so zu Jesus zu kommen, wie du gerade bist. Und dass du mit die volle Gewissheit hast vom Heil. Ich bin sein Kind. Die Bibel sagt, jetzt ist Zeit, schieb es nicht um mich raus. Und ich liebe das Lied, das alte Lied, das heißt, so wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut macht mich von Flecken rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Und ich möchte dich einladen, einfach jetzt mit mir zu beten. Und einfach ganz auf Jesus zu vertrauen. Du wirst es nicht schaffen aus deiner Kraft. Das Gesetz hat keine Kraft zur Veränderung. Es kann uns nur aufzeigen, wer wir sind. Darum guck auf das Kreuz, auf den Gnadenthron. Guck auf seine Liebe zu uns. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus. Du bist wirklich am Kreuz für unsere Schuld und für unsere Sünden gestorben. Ja, und wir können es nur zugeben, wir sind sündige Menschen. Aber wir glauben an dich, Jesus, dass du gekommen bist, um all unsere Sünden vorzuwaschen, durch dein Blut am Kreuz. Und danke, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du heute noch lebst. Ohne meine Sünden. Danke, muss ich keine Angst mehr haben. Ich muss nicht mehr denken, oh Mann, es lähmt mir sowieso nie. Lass mich auf dein Blut gucken. Was ich brauche, ist deine Gnade. Wo alles aus meinem Leben räumt, was dir noch im Weg steht. Und wenn du mir auch etwas nimmst, du gibst mir mehr zurück. Lass mich einfach ganz nah bei dir bleiben und hilf mir immer, um mich loszulassen. Du gibst mir mehr, als du uns nimmst. Etwas, was viel besser ist. Und wenn du manchmal vielleicht auch eine Tür zuschliessest, dann öffnest du Jesus unser grosses Tor. Danke, dass du so bist, Jesus. So nach, so anders. Und danke, dass du längst. Und darum möchte ich sagen, ganz neu heute Morgen, bist du mein Herr und mein Heiland und mein Gott, Jesus. Möge Gott uns segnen und uns begleiten in unserem Leben. Im Namen von Jesus Christus. Ihm gehört alle Ehre. Amen.